HR Info. Wissenswert.
Was heißt und zu welchem Ende betreibt man Bioökonomie? Den Beantworten dieser Frage habe ich die heutige Ausgabe von HR Info Wissenswert gewidmet. Das Wort Bioökonomie ist bislang kaum in die öffentliche politische Debatte eingedrungen und das, obwohl die Bundesregierung bereits vor 2 Jahren ihre Strategie zur Bioökonomie verkündet hat und bis 2016 rund 2 Milliarden Euro für bioökonomische Forschungsprojekte ausgeben will. Im Prinzip geht es um die Vorbereitung unserer Wirtschaft auf die Zeit nach dem Erdöl. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.
Mithilfe von Spitzentechnologie ist es heute möglich, vielfältige Produkte herzustellen, die nicht nur ohne Erdöl auskommen, sondern sogar bessere Produkteigenschaften haben.
Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner zu einem Aspekt der Bioökonomie. Aber den Bioökonomen geht es darüber hinaus ganz generell darum, Erkenntnisse der Biologie gezielt für den Menschen, für seine Ökonomie nutzbar zu machen. Zum Beispiel Insekten. Bisher hat man Antibiotika vor allem aus Pilzen gewonnen. Warum nicht auch in Insekten danach suchen? In Gießen wird zurzeit aus Landesmitteln das Löwe-Zentrum für Insektenbiotechnologie aufgebaut. Die Wissenschaftler versprechen sich eine reiche Ausbeute bei der Suche nach nützlichen Wirkstoffen. Die Abkürzung LOEWE steht übrigens für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Yvonne Mabie hat diesen Gießener Hessenlöwen besucht.
Sie können viel Schaden anrichten, als Nahrungskonkurrenten des Menschen, wie zum Beispiel die Lebensmittelmotten und die Heuschrecken. Aber auch als Krankheitsüberträger von Pest oder Cholera. Die Insekten sind daher in der Mehrzahl eher unbeliebte Tiere. Aber sie haben sich in der Evolution gut behauptet. Über 60% aller Arten sind Insekten.
Wer biodivers ist, wer viele Arten hat, der ist erfolgreich. Mit über 1 Million beschriebene Arten, also nicht was nur geschätzt wird, 1 Million Arten sind der Wissenschaft bekannt, sind die Insekten die mit Abstand erfolgreichste Organismengruppe auf der Erde.
Andreas Wilschinskas, er ist Entomologe, also Insektenkundler und Leiter des neuen Löwe-Zentrums Insektenbiotechnologie, kurz ZIB, in Gießen.
Diese Biodiversität, die wir auf Artebene sehen, reflektiert sich auch auf molekularer Ebene. Das heißt, für mich sind die Insekten in ihrer Gesamtheit eine riesige Naturstoffbibliothek. Und die Insektenbiotechnologie zielt darauf ab, diese Naturstoffbibliothek zum Wohle der Menschheit nutzbar zu machen.
Insektenbiotechnologie ist eine junge Wissenschaft. Erst seit wenigen Jahren werden Insekten systematisch durchgeprüft. Fortschritte in der Genomforschung machen es möglich. Und man kann zudem zum Beispiel immer sicherer analysieren, welche körpereigenen Substanzen von den Insekten dank ihrer Erbanlagen erzeugt werden. Die Erwartungen der Wissenschaftler sind hoch. Sie rechnen mit einer Fülle von Stoffen, die sich bei der Herstellung von Medikamenten sowie in Produkten der chemischen und der Lebensmittelindustrie anwenden lassen. Ein Grundprinzip dieser Technologie kennen wir seit langem von der Insulinherstellung. Die Gene, die dazu führen, dass eine Zelle Insulin herstellen kann, werden in Mikroorganismen übertragen, zumeist in Bakterien. Die produzieren dann das Insulin in großen Bioreaktoren. Insgesamt sei das Anwendungsspektrum aber viel größer, sagt Andreas Wilschinskas. Er definiert die Insektenbiotechnologie
als die Anwendung biotechnologischer Methoden, um Insekten bzw. die von Insekten stammenden Moleküle, Zellen, Organe oder auch die mit Insekten assoziierten Mikroorganismen in Produkte oder Dienstleistungen zu verwandeln, die man in der Medizin, im Pflanzenschutz oder in der Industrie nutzen kann.
Für die Medizin sollen zum Beispiel antimikrobielle Wirkstoffe erschlossen werden. Insektenzellen produzieren in Bioreaktoren schon heute Stoffe für Antibiotika und Impfseren. Und die chemische Industrie hat zum Beispiel großen Bedarf an Enzymen. Bei ihrer Suche konzentrieren sich die Entomologen auf vielversprechende Spezialisten unter den Insekten, wie zum Beispiel die Kleidermotte.
Wieso können Kleidermotten Kleider fressen und 100.000 andere Schmetterlinge nicht? Also haben die Kleidermotten es gelernt, zum Beispiel auch Wolle und sowas zu verdauen. Wenn Sie jetzt also in der Evolution optimierte Enzyme aus einem Insekt isolieren und dann in großen Mengen herstellen, kann es für die Industrie nutzbar gemacht werden.
Auch als Versuchstiere sind Insekten schon im Einsatz. An der Wachsmotte und nicht mehr an Mäusen kann beispielsweise getestet werden, ab welcher Dosierung ein Arzneimittel den Patienten vergiften würde.
Wir benutzen zum Beispiel die große Wachsmotte als Ersatzwirt für menschliche Krankheitserreger. Da können Sie in der Literatur gucken, die boomt weltweit. Also das ist ein so weit etabliertes Modell. Das heißt, wenn Sie jetzt wissen wollen, ob ein Antibiotikum gegen einen bestimmten humanen Krankheitserreger wirkt, können Sie das in Wachsmotten genauso gut testen wie in Mäusen. Nicht überall kann man Insekten einsetzen, aber doch in einem wachsenden Bereich. Und der wird genau erforscht.
Ein anderes Beispiel: Organisches Material wird mit Hilfe von Insekten in wertvolle, wiederverwertbare Rohstoffe verwandelt. Biokonversion heißt dieses nützliche Prinzip der Abfallverwertung.
Es gibt die sogenannten Waffen- oder Soldatenfliegen, die schon im Tonnenmaßstab benutzt werden, um organische Abfälle in hochwertiges Protein und Fett zu verwandeln. Das heißt, sie füttern die mit Gülle, Jauche, Silageabfälle und haben hinterher Larven, die sie sozusagen sehr schnell als Protein- oder Fettquelle nutzen können. Und damit kann zum Beispiel auch Tierfutter hergestellt werden. Und wir entwickeln mit Hilfe der Insektenantennen. Das sind die empfindlichsten Organe, welche die Evolution zur Wahrnehmung von Düften hervorgebracht hat. Diese Antennen kann man zum Beispiel nutzen, um Biosensoren herzustellen, mit denen man Sprengstoff und Drogen zum Beispiel an Flughäfen detektieren kann. Das funktioniert.
Insekten als neue Ressource für Produkte und Anwendungen in Medizin, Pflanzenschutz und industrieller Biotechnologie stehen am Löwe-Zentrum in Gießen im Mittelpunkt. Und darin unterscheidet es sich von anderen Arbeitsgruppen, die auch an Insekten-Naturstoffforschung betreiben. Die Entomologen in Gießen wollen nicht bei der Grundlagenforschung Halt machen. Sie wollen ihre Forschungsergebnisse möglichst umgehend anwenden und neue Produkte auf den Markt bringen.
Hier in Gießen sind wir mit der Insektenbiotechnologie sozusagen wie eine Speerspitze. Es gibt kein Institut, das mir bekannt ist in Deutschland oder europaweit, das genauso arbeitet wie wir.
Auf der Webseite bioökonomie.de heißt es: Bioökonomie, damit ist eine moderne und nachhaltige Form des Wirtschaftens gemeint, die auf der effizienten Nutzung von biologischen Ressourcen wie Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen basiert. Auf dem Weg zu einer biobasierten Industrie sind innovative Konzepte gefragt, für deren Erforschung und Entwicklung die Bundesregierung gezielt Förderinitiativen aufgelegt hat. Zitat Ende. Was sich in Deutschland auf diesem Gebiet tut, das stößt aber durchaus nicht auf ungeteilte Zustimmung, wie Yvonne Mabi recherchiert hat.
Wir haben uns in Deutschland seit jeher dafür ausgezeichnet, dass wir technologische Möglichkeiten erfunden haben oder mitgestaltet haben, die eben auf einer knappen Rohstoffbasis beruht.
Sagt Ulrich Hamm. Er ist der Leiter des Fachgebiets Agrar- und Lebensmittelmarketing an der Universität Kassel.
Wir haben seit über 100 Jahren keine Kolonien mehr. Und wir haben auf der anderen Seite auch immer Rohstoffknappheit gehabt in Deutschland. Das heißt, wir mussten immer sehen, wie wir mit den Rohstoffen haushalten und wie wir daraus möglichst intelligent Technologien entwickeln, mit denen wir neuartige Produkte in der Welt verkaufen können. Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht in weiten Bereichen. Wir waren auch lange Zeit führend, was Entwicklungen anbelangte bei der Windenergie, was Entwicklungen anbelangte bei der Solarenergie. Das wurde dann später von anderen Ländern kopiert und übernommen, die die Rohstoffe billiger zur Verfügung haben. Heute arbeiten wir an ganz anderen Lösungen. Da geht es eben darum, wie man Grundstoffe für Bioplastik oder für die Bauindustrie aus Abfall und Reststoffen gewinnen kann.
Dahinter steckt unter anderem die Abkehr von der naheliegenden Idee, Abfälle und Reststoffe durch die Müllverbrennungsanlage zu jagen. Vielmehr sollen sie stofflich weiterverwertet werden. Denn die fossilen Rohstoffe Öl und Gas sind nicht unbegrenzt zu haben. Zudem zwingt die Klimaerwärmung seit langem zum Umdenken und Handeln. Aber der Löwenanteil aller Erzeugnisse, von Kunststoffen bis Kosmetika, von Papier bis Pharmaka, basiert derzeit noch auf Erdöl. Die Bundesregierung setzt daher für die Zukunft auf biologische Rohstoffe. Die sollen das Erdöl ersetzen. So werden alle Produktionsprozesse Teil einer auf biologischen Prozessen beruhenden Ökonomie, der Bioökonomie. Der Bioökonomierat erklärt in einer Informationsbroschüre:
Will der Mensch Umwelt und Klima lebenswert erhalten, muss er auf biologische Rohstoffe und neue Technologien zu deren Nutzung setzen. Forschung und Entwicklung sind auf dem Weg in die biobasierte Wirtschaft die entscheidenden Faktoren.
Henk van Liemt ist im Bundesforschungsministerium zuständig für Bioökonomie. Er präzisiert.
Da muss ich nochmal darauf hinweisen, dass die Bioökonomie ein Konzept ist. Das ist keine neue Branche, die irgendwo entsteht, neben dem anderen, sondern es ist ein Konzept, wie man mit der verfügbaren Biomasse, letztendlich mit der Energie der Sonne, umgeht. Dazu zählt natürlich die Landwirtschaft primär, das heißt, die gesamte landwirtschaftliche Produktion ist Teil der Bioökonomie. Die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion sind bioökonomische Akteure. Aber natürlich ist spannend, was die Industrie macht, die chemische Industrie, Automobilindustrie, wie diese Branchen das Thema aufgreifen.
Die Landwirtschaft mit ihren Kulturpflanzen und Nutztieren versorgt die Menschen seit Jahrtausenden mit den Rohstoffen, die wir für Nahrung und Kleidung, für das Bauen und für andere Materialien benötigen. Mit Brot und Fleisch, mit Leinen und Wolle, mit Bauholz. Als die Landwirtschaft noch nicht industriell betrieben wurde, mit Monokulturen, mit synthetischem Stickstoffdünger und mit Pestiziden, folgte sie dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Die Erntereste wurden in den Boden eingearbeitet, um dessen Fruchtbarkeit zu erhalten. In der ökologischen Landwirtschaft haben diese Regeln bis heute Gültigkeit. Und die ökologische Landwirtschaft ist heute unbestritten die nachhaltigste Wirtschaftsweise. Aber im neuen Wirtschaftskonzept der Bioökonomie kommt sie nicht vor. Die Bioökonomie hat Pflanzen und Tiere zur Biomasse umdeklariert und sie fördert nach Kräften technologische Innovationen zu ihrer industriellen Nutzung.
Deutsche Unternehmen sind im internationalen Vergleich ziemlich gut positioniert, weil sie sehr früh mit der Technologie in den Enzymen begonnen haben.
Sagt Ricardo Gent. Er ist Geschäftsführer der deutschen Industrievereinigung Biotechnologie.
Chemische Industrie setzt ja eine ganze Menge nachwachsende Rohstoffe schon traditionell ein. Die Pharma hat das ja immer schon gemacht. Nur es hieß nicht Bioökonomie. Da hieß es einfach Naturstoffchemie. Und dann hat man irgendwann gesagt, das ist die wissensbasierte Bioökonomie und hat versucht, nicht nur Landwirtschaft, nicht nur Forstwirtschaft, die klassischen Felder der Bioökonomie, bis hin zur Lebensmittelwirtschaft darunter zu fassen, sondern zu sagen, Bioenergie fassen wir darunter. Und die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, zum Beispiel Chemie, zum Beispiel in Pharma.
Und so taucht der neue Name Bioökonomie seit 2009 immer öfter in der europäischen Politik auf. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, legt ein Wirtschaftskonzept für das Zeitalter nach dem Erdöl vor, unter dem Titel The Bioeconomy to 2030, Bioökonomie bis 2030. Es skizziert, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um die biobasierte Wirtschaft, die Bioökonomie, zu entwickeln. Und zwar weltweit. Biotechnologie, auch Gentechnik, sollen dabei eine Vorrangstellung erhalten. Die Bundesregierung beruft ein Beratergremium, den Bioökonomierat, in dem Ingenieurwissenschaftler, Gentechnikbefürworter und Konzernvertreter dominieren. Federführend verfasst dieses Beratergremium die nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030. Sie wird 2010 vom Bundesforschungsministerium verabschiedet, sagt Henk van Liemt.
Deutschland ist deswegen Vorreiter, nicht nur, weil wir die Forschungsstrategie gestartet haben, aber vor allem, weil wir 2013 eine nationale Politikstrategie auf den Weg gebracht haben. Inzwischen ist in Europa einiges passiert. Auf EU-Ebene ist das Thema auch sehr gut angekommen, 2012 ja schon mit einer europäischen Bioökonomiestrategie, die auch weitergeht als nur Forschung. Und viele andere Länder steigen auch ein inzwischen, in Europa und außerhalb.
Der erwartete Technologiesprung könnte Umbrüche mit sich bringen, wie die industrielle Revolution vor 250 Jahren. Damals veränderte die Entwicklung der Dampfmaschine das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Gefüge. Die Gesellschaft von heute hat noch nicht mitbekommen, welche Umwälzungen sich anbahnen. Wer hat jemals schon den Namen Bioökonomie gehört? Eine gesellschaftliche Debatte darüber findet nicht statt. Dabei geht es um nichts weniger als um Leben, Arbeiten und Wirtschaften in der Welt von morgen.
Das Ziel der Bundesregierung ist es, mit Forschung und Innovation einen Strukturwandel von einer erdölbasierten hin zu einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaft zu ermöglichen, der mit großen Chancen für Wachstum und Beschäftigung verbunden ist.
heißt es auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dafür schließen Pharma-, Chemie- und Nahrungsmittelindustrie mit der Forschung breite Allianzen. Mit 2,4 Milliarden Euro gefördert, allein zwischen 2010 und 2016. Eine Schlüsselrolle nehmen Pflanzen und Pflanzenzüchtung in der Bioökonomie ein, sagt Clemens Neumann, Leiter der Abteilung Biobasierte Wirtschaft im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Ja, es gibt hier neue Züchtungsmethoden, die im Rahmen der Biotechnologie entwickelt werden. Aber eins ist klar, im Rahmen der Akzeptanz der Öffentlichkeit brauchen wir für die Bioökonomie keine grüne Gentechnik.
Das mag sich in den Ohren derer, die keine Gentechnik auf dem Teller haben wollen, gut anhören, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn die neuen Züchtungsmethoden, die inzwischen Einzug in die Labore gehalten haben, werden von Gentechnikbefürwortern und Kritikern sehr unterschiedlich bewertet. Zum Beispiel das sogenannte Rapid Trait Development System, kurz RTDS-Verfahren, bei dem das Erbgut von Pflanzen verändert wird, indem synthetische DNA-Sequenzen in die Zelle eingeführt werden. Als Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt im April 2015 einen auf diese Weise gezüchteten Raps der US-amerikanischen Firma Cibus nicht als gentechnisch verändert im Sinne des Gentechnikgesetzes einstufte, kam es zu Protesten. 30 Organisationen, darunter die gentechnisch kritische TestBiotech, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, der BUND und die Zukunftsstiftung Landwirtschaft, erklärten in einem Aufruf:
Wenn es bei dieser Einstufung durch das Ministerium bleibt, können demnächst mit der RTDS-Technik veränderte Rapspflanzen ohne Sicherheitsprüfung, ohne Regulierung und ohne Kennzeichnung in Deutschland angebaut werden. Die Organisationen fordern daher in ihrem Aufruf, dass diese Freisetzung gestoppt wird. Sie befürchten eine unkontrollierte Ausbreitung der Pflanzen in der Umwelt und warnen vor einer Aushöhlung des EU-Gentechnikrechts.
Damit spitzt sich die Auseinandersetzung um die grüne Gentechnik 2015 erneut zu. Und eine Einigung ist nicht in Sicht. Am traditionellen Chemiestandort Leuna in Sachsen-Anhalt wurde im Oktober 2012 ein modernes Bioraffinerie-Forschungszentrum eingeweiht. Hier wird an Verfahren geforscht, wie man Biomasse für die chemische Industrie nutzbar machen kann. Henk van Liemt.
Dort ist mit Mitteln der Bundesregierung und der Fraunhofer-Gesellschaft ein Forschungsinstitut aufgebaut worden, um das herum der Spitzencluster Bioökonomie, Bioeconomy sich rankt. Dort sind Unternehmen angesiedelt und der letzte Erfolg ist, dass im letzten Jahr ein französisches Unternehmen gesagt hat, wir bauen jetzt unsere Niederlassung in Deutschland, in Leuna auf, um biobasierte Verfahren zu praktizieren.
Eine Bioraffinerie heißt nichts anderes als eine Fabrik, die einen bestimmten Typ von Input einfach braucht, sagen wir Zucker, und sie braucht die eben in der großen Masse.
Erläutert Steffi Ober, sie ist Referentin für nachhaltige Forschungspolitik beim Naturschutzbund.
Dann kann ich auf die nächsten 100 Kilometer nur noch Zuckerrüben anbauen und die werden dann einfach in die Bioraffinerie eingespeist. Und da sehen wir regional doch ganz große Konflikte mit dem Natur- und Umweltschutz auf uns zulaufen, wenn wir einfach solche Großabnehmer plötzlich in der Landschaft stehen haben, die einen bestimmten Typ an Biomasse, also an Pflanzen, nachfragt und dafür auch einen entsprechenden Preis zahlt.
Ein Horrorszenario, nicht nur für Umweltschützer. Das Land überzogen mit Monokulturen und Biomasse-Sammelstellen. Auf den Straßen große Tankwagen, unterwegs zur Bioraffinerie. Der Vertreter der chemischen Industrie, Ricardo Gent, sieht das allerdings erst in Jahrzehnten kommen. Noch fehlen die Technologien. Darum haben Wissenschaft und Industrie biologische Vorgänge und Ressourcen einmal mehr ins Visier genommen. Es läuft eine intensive Suche nach Verwertbarem, seien es Wirkstoffe, ganze Zellen oder biologische Prozesse in Pflanzen und Tieren, zu Wasser und zu Lande.
Da wird gesucht sehr intensiv. Man guckt natürlich in die große Welt der Biodiversität.
Um dort noch zu nutzen, was man eben noch nutzen kann. Denn die große Welt der Biodiversität ist massiv bedroht. Der Verlust der biologischen Vielfalt ist neben dem Klimawandel die größte umweltpolitische Herausforderung am Beginn des 21. Jahrhunderts. Wie lässt sich der rapide Schwund der Arten und Ökosysteme aufhalten, angesichts immer weiter wachsender Städte, angesichts fortschreitender Regenwaldabholzung und dem Vorrücken der industrialisierten Landwirtschaft bis in die letzten Winkel der Erde?
Es wird immer so getan, als ob Biodiversität nur in den biodiversitätsreichen Gegenden, sei es in Malaysia, Indonesien zum Beispiel, Südamerika oder dergleichen, besteht, ist nicht der Fall.
Wenn Sie hier in die mitteleuropäischen tiefgründigen Böden hineingehen, finden Sie immens viel, immens viel. Und da kann man sagen, seht ihr befindet euch auch mit der genetischen Ressource durchaus in einer Wettbewerbssituation. Wir können auch hier gucken, wir müssen nicht immer in Südamerika gucken.
Überall wird geguckt, in Waldböden, in Ackerböden, in Pflanzen, in Insekten und in anderen Tieren. Sogar in der Tiefsee, sagt Ricardo Gent.
An diesen heißen Quellen, da findet man ja Organismen, die bauen tatsächlich die Biomasse dort mit ab. Die leben unter hohem Druck, bei hoher Temperatur. Und das ist ja bekanntermaßen bei Enzymen so eine Sache. Wenn ich über 45 bis 50 Grad gehe, kann ein Enzym normalerweise nicht mehr funktionieren. Da funktionieren sie aber noch. Und da wird auch geforscht.
Mit anderen Aspekten der Bioökonomie befasst man sich an der Universität Kassel. Einen eigenen Studiengang Bioökonomie, wie ihn die Universität Hohenheim bereits eingerichtet hat, wird es dort vorerst allerdings nicht geben, sagt Ulrich Hamm. Er ist seit 2012 Mitglied im Bioökonomierat.
Wir haben hier an der Universität Kassel eine Vielzahl von interessanten Forschungsprojekten, die in den Bereich Bioökonomie fallen. Zum Beispiel die Energiegewinnung aus Abfallstoffen der Landwirtschaft und natürlich auch Untersuchungen zu nachhaltigen Landnutzungssystemen, zu nachhaltigem Konsum und den Wechselwirkungen, das ist jetzt relativ neu, den Wechselwirkungen zwischen Mobilität, Ernährungsverhalten und Energieverbrauchsverhalten.
In deutschen Haushalten entfallen 70% der Konsumausgaben auf die drei Bereiche Ernährung, Energieverbrauch und Mobilität. Wer 20 Kilometer mit dem Auto fährt, um in einem Hofladen Bioprodukte einzukaufen, der konsumiert nicht nachhaltig, meint Ulrich Hamm. Aber was hat das mit Bioökonomie zu tun?
Naja, mit Bioökonomie hat es insofern zu tun, als es hier ja darum geht, wie ich biobasierte Grundstoffe möglichst gerecht verteilen kann und möglichst schonend mit den natürlichen Ressourcen umgehe. Und da gibt es eben zwei Ansätze. Das eine ist sparen, weniger verbrauchen und gerechter verteilen in der Welt. Und das andere ist versuchen, mehr zu erzeugen. Aber es ist ziemlich offensichtlich, dass man mit Einsparungen sehr, sehr viel mehr erreichen kann.
Aber sparsame Ressourcennutzung ist bisher nicht gerade das Leitmotiv unserer Ökonomie. Zudem, auf mehr als der Hälfte aller landwirtschaftlich genutzten Böden weltweit wächst Viehfutter. Wenn künftig nachwachsende Rohstoffe neben Abfall und Reststoffen zur Ressource Nummer 1 avancieren, wird der Run auf die Agrarflächen weiter zunehmen. Deutschland importiert schon heute Futtermittel und andere nachwachsende Rohstoffe von der Südhalbkugel, die dort 3 Millionen Hektar beanspruchen. Gleichzeitig hungern 800 Millionen Menschen. 2 Milliarden sind chronisch unterernährt.
Goldgräberstimmung. Bioökonomie zwischen Welthunger und Rohstoffalternativen.
So überschreibt eine Koordinierungsstelle deutscher Nichtregierungsorganisationen ihr Schwerpunktheft zum Thema Bioökonomie, das Forum Umwelt und Entwicklung. Auch Stig Tanzmann, Referent für Landwirtschaft beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt, rechnet mit negativen Folgen.
Was bedeutet es, wenn sozusagen die Industrie oder die Industriegesellschaften auf einmal auf Bioökonomie umschwenken und ganz großen Stil Fläche, die ehemals für Lebensmittelanbau genutzt worden ist, nachgefragt werden wird im Süden, in den Entwicklungsländern. Und daher haben wir ja große Befürchtungen, dass der Food-First-Ansatz, der sich ja durch viele Politiken schlängelt, ja, dass der einfach nur untergeordnet ist oder ein Lippenbekenntnis ist.
Zuerst die Nahrungsmittel. Die Ernährungssouveränität muss gesichert sein, bevor Flächen für den Anbau von Viehfutter, Industrierohstoffen und als letztes auch Energiepflanzen genutzt werden. Ob diese Reihenfolge in den Ländern des Südens eingehalten wird, lässt sich nur schwer kontrollieren. Zertifizierung soll das absichern. Aber wie gut greift die Kontrolle? Außerdem konnte die Übernutzung von Holz und Fisch durch Zertifizierung nicht gestoppt werden, sagt Stig Tanzmann.
Konsumieren wir den Planeten zugrunde mit zertifizierten Produkten, die als nachhaltig jetzt zertifiziert sind, aber eigentlich das Grundproblem des Überkonsums gar nicht angehen.
Der Planet ist begrenzt. Wasser wird knapp. Die Schäden infolge des Klimawandels nehmen zu. Trotzdem hält das Bioökonomiekonzept am Wachstum fest. Auch die Naturschützer melden Einwände an. Steffi Ober.
Eine Bioökonomiestrategie kann nicht ohne eine Wachstumskritik einhergehen. Also wir können mit einer Bioökonomiestrategie nicht endloses Wachstum versprechen, was die Bundesregierung macht. Die Bioökonomiestrategie soll dazu führen, dass wir als Deutschland wettbewerbsfähig sind und dass wir als Deutschland Wachstum produzieren. Das heißt aber, dass wir eben immer mehr Biomasse auch umsetzen. Und immer mehr Biomasse umsetzen heißt auch mehr Ressourcenverbrauch.
Bioökonomie betrifft zentrale Fragen der Zukunftsgestaltung. Das wird bisher zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ausgehandelt. Die Zivilgesellschaft ist nicht einbezogen. Die Industrie legt den Fokus auf Technologie und Produktentwicklung. Die dringend notwendige Förderung sozialer Innovation ist bisher nicht Thema.
Wir haben einen Bioökonomierat, in dem eben Wirtschaft und Wissenschaft vertreten ist. Und wir haben weder beim BMBF noch beim Bundesministerium für Landwirtschaft irgendwelche Beratungsgremien, wo die Umweltverbände Zugang hätten oder eine beratende Funktion hätten, um ihre Punkte, die ich denke sehr wichtig sind vom Umweltschutz und Naturschutz aus, überhaupt einbringen zu können. Und die Umweltverbände werden dann auf irgendwelche nachrangigen Debatten oder Gremien vertröstet. Das ist kein Diskursangebot auf Augenhöhe. Also es kann nicht sein, dass die Zukunft der Nation oder auch weltweit, hat das ja Auswirkungen in der Bioökonomiestrategie, nur von so wenigen geplant wird.
In der Tat, es geht alle an, wie wir den Planeten den kommenden Generationen übergeben. Stig Tanzmann bringt es auf den Punkt.
Wie wollen wir leben? Wie schafft man es überhaupt, sozusagen im Rahmen der planetaren Grenzen zu leben und zu wirtschaften? Und das in einer, ja, in einer gerechten Welt, wo sozusagen wir nicht als Europäer viel mehr konsumieren als die anderen.
Die Welt von morgen erfahrbar machen, das soll ab 2017 möglich werden im Haus der Zukunft in Berlin, am Spreebogen zwischen Bundesforschungsministerium und Berliner Hauptbahnhof. Auf 3 Etagen entstehen mehr als 3000 Quadratmeter Fläche für Ausstellungen und Veranstaltungen. Zur Trägergesellschaft gehören das Bundesforschungsministerium, die Humboldt-Stiftung, mehrere deutsche Akademien und die Industrieforschung diverser Konzerne. Yvonne Mabi hat sich das Konzept erklären lassen.
Zukunftskammer, Ausstellungsplattform und Dialogforum will das Haus der Zukunft sein. Es soll Lust auf Beteiligung an der Zukunftsgestaltung machen, sagt der Geobiologe und Paläontologe Reinhold Leinfelder, sein Gründungsdirektor. Welche Wege eingeschlagen werden, das müssen die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen miteinander aushandeln. Natürlich wissensbasiert.
Also wissensbasiert soll heißen, ja, wir sollen Erfahrungswissen, aber natürlich vor allem schon auch wissenschaftsbasiertes Wissen so anwenden, dass wir nicht nur neue Dinge entwickeln, sondern dass wir alle möglichen Auswirkungen, die diese Dinge auf andere Bereiche haben können, eben von vornherein fast schon wie bei einem Schachspiel quasi mitdenken. Was könnte denn passieren, wenn ich diesen Zug mache? Welche andere Alternative habe ich auch noch? Alle diese Planspiele, dieses große systemische Denken, nicht nur aus den Naturwissenschaften heraus, sondern ganz stark verzahnt technologische Innovationen mit sozialem Denken, mit sozialen Innovationen, das verstehe ich unter wissensbasiert. Ich hoffe, es ist immer so gemeint.
Was will die Gesellschaft wirklich? Um diese Kernfrage geht es. Welche Vorschläge aus der Gesellschaft sind tragfähig und auch umsetzbar? Am besten wäre es, die Zivilgesellschaft schon am Forschungsdesign zu beteiligen. Beispiel Nummer 1, Welternährung.
Wenn Sie beforschen wollen, welche Vorteile Insektenessen für alle hätte, da gibt es ganz vieles, was da die Wissenschaft sagen kann, weil die Ressourcenlage sehr viel besser ist, weil es sehr gesund ist, weil die biologische Verwandtschaft zwischen Heuschrecken und Schrimps sehr, sehr eng ist, viel enger als zwischen Schaf und Huhn etwa. Dann nützt das nichts, wenn die Gesellschaft nicht von vornherein dabei ist und sozusagen mitbeforscht wird, ist sowas überhaupt in unserem kulturellen Kontext denkbar? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber das von oben herab zu empfehlen, und eigentlich sollte man das machen, weil es schon 2 Milliarden Menschen auf der Welt essen, wird so nicht genügen. Es geht hier um Legitimierung von Projekten, um mit austesten, um mit dabei sein, wenn Prototypen entwickelt sind. Das sehe ich ja auch als große Chance für die Entwicklung, auch für die Industrie an, wenn hier von vornherein die Gesellschaft ganz stark mit im Boot ist.
Reinhold Leinfelder gehörte bis 2011 dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung an. Er hat das Gutachten Welt im Wandel, Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation mitverfasst. Leinfelder plädiert für Offenheit in alle Richtungen, weil es immer viele verschiedene Ansätze gibt und nie die ganz richtige oder die ganz falsche Lösung. Deutlich macht das Beispiel Nummer 2, die Überfischung der Meere. Aquakultur, also Fische züchten, statt sie dem Meer entnehmen, das scheint die richtige Lösung zu sein, aber nur auf den ersten Blick.
Die Fische, die wir gerne essen, sind hoch in der Nahrungskette angesiedelt sind Raubfische, die andere Fische fressen. Wenn wir die züchten, müssen wir mehrere Kilo, 3 bis 5 Kilo anderen Fisch, Fischmehl verfüttern, um 1 Kilo Fisch zu gewinnen. Es ist eigentlich eine Veredelungsmaschinerie, die wir hier betreiben. Deswegen muss man sich andere Dinge überlegen. Entweder wir ändern unser Ernährungsverhalten weg von diesen Raubfischen hin zu Fischen, die nur Algen fressen, die nur Plankton fressen. Da wäre der Karpfen etwa zu nennen, den viele nicht mögen, weil er so ein bisschen Beigeschmack haben kann. Auch da kann man an Verbesserungen denken. Oder aber man versucht, diese Raubfische zu Vegetariern umzuerziehen. Die Fische werden dann etwas anders schmecken. Es ist auch eine ethische Frage, ob man einen fischfressenden Fisch zu einem Pflanzenfresser umerziehen sollte. Oder aber wir versuchen ganz etwas anderes, das würde ich auch sehr als bioökonomischen Ansatz sehen. Insekten sind eine hervorragende Nahrung auch für Fische. Sie sind sehr nahe eben auch an, vergleichbar mit Garnelen etc. Und man könnte nun Insektenzucht, wenn nicht für uns, sondern für Fische eben großmaßstäblich nun ansetzen. Also nun ein ganzes Spektrum von verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und ich weiß nicht, was davon nun die Methode wäre, die man bevorzugen sollte. Da kommt es eben auf die Gesellschaft drauf an. Oder aber wir haben auch verschiedene Lösungen, die insgesamt nun ein Paket geben.
Das Gutachten Welt im Wandel formuliert es so.
Die historisch einmalige Herausforderung bei der nun anstehenden Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft besteht darin, einen umfassenden Umbau aus Einsicht, Umsicht und Voraussicht voranzutreiben.
Mit diesem Blick auf das Haus der Zukunft in Berlin ging diese Folge von HR Info Wissenswert zu Ende. Autorin der Beiträge war meine Kollegin Yvonne Mabie. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hr-inforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.